Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Der Online-Journalismus ist kaputt, aber wir kriegen das wieder hin. Das behaupten die Medienmenschen, die sich das Projekt Krautreporter ausgedacht haben. 15.000 Unterstützer wollen sie zusammenbekommen, um dann mit Reportagen und viel Recherche Qualitätsjournalismus im Netz neu zu erfinden.
Was davon zu halten ist, klären wir im Laufe dieser Sendung. Ich bin Martin Böttcher.
Und ich bin Katja Wiegalke. Hallo und herzlich willkommen.
Außerdem heute bei Breitband: Google muss das vergessen lernen. Zumindest ein bisschen, so will es der Europäische Gerichtshof. Ob das gut oder schlecht ist und was das für uns alle bedeutet, wird uns Udo Vetter vom Lawblog erklären.
In die Luft gehen wir auch noch. In Berlin haben Theaterleute das erste Drohnenmärchen aufgeführt, um sich den unheimlichen, unbemannten Flugkörpern von einer neuen Seite zu nähern.
Erst einmal aber Musik. Hier ist das Frauentrio Villainess mit dem Song Monster. Sugarcane masquerade, our hearts never fall. Counting my blessings and shook out my soul. Black like a sharp note and sharp like control. The monsters and mysteries beneath my shadow.
Topic.
Es ist das Netzthema der Woche, Krautreporter. Ursprünglich mal eine Plattform für Crowdfunding im Internet, die Geld für viele verschiedene journalistische Projekte eingesammelt hat. Bücher wurden damit finanziert, Videoprojekte, Recherchereisen.
Seit Dienstag verfolgt die Plattform nun ein einziges und ziemlich ehrgeiziges Ziel. Sie sammelt Geld für das Krautreporter-Magazin. 15.000 Unterstützer werden benötigt. Die sollen fast 1 Million Euro spenden, damit sich 28 Medienmacher tiefgründigem und vor allem werbefreiem Online-Journalismus widmen können.
Bevor wir gleich ausführlich über die Idee und die Umsetzung sprechen, erklärt Daniel Buß die Hintergründe und widmet sich dabei auch dem niederländischen Vorbild De Correspondent.
Nieuws ist altijd wat vandaag gebeurt, maar nooit wat elke dag gebeurt. Nachrichten sind das, was heute und nicht das, was jeden Tag passiert. Mit diesem Spruch versucht Rob Winberg in einem Hochglanzvideo, das Ruhe und Sorgfalt ausstrahlen soll, für sein Projekt zu begeistern, der Korrespondent. Nachrichten, das sind nicht ihre Sache. Statt journalistischer Häppchen wollen die niederländischen Medienmacher das große Ganze liefern. Hintergründe, Erklärungen, Exklusives. Aber auch sonst ist der Korrespondent in vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt. Vor allem, weil es ausschließlich von seinen Lesern lebt. Vor dem Start haben sie mehr als 1 Million Euro investiert, per Crowdfunding im Internet und das in gerade einmal 8 Tagen. Heute recherchieren fast 10 feste Redakteure für das Portal. Dazu kommen etwa 20 freie Autoren. Jetzt soll sich diese journalistische Erfolgsgeschichte wiederholen in Deutschland.
Wenn uns unsere Mitglieder finanzieren, sind wir unabhängig von Verlagsinteressen, unabhängig von Werbekunden, die wir nicht brauchen.
Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir jetzt was Neues ausprobieren.
Wenn Sie uns unterstützen, unterstützen Sie werbefreien Journalismus?
Krautreporter heißt das Projekt, für das der Korrespondent nicht bloß ein Vorbild ist, sondern eine regelrechte Blaupause. Wie in den Niederlanden wollen auch die Krautreporter im Vorfeld mindestens 15.000 Abonnenten gewinnen für 60 Euro im Jahr.
Wir glauben, dass der Online-Journalismus deswegen ein Problem hat, weil er sich im Moment komplett über Werbung finanzieren muss. Und Werbung verträgt sich nur mit einer bestimmten Sorte von Journalismus, nämlich mit solchem Journalismus, der auf Masse setzt.
Sagt Sebastian Esser. Er hat seine Plattform Krautreporter, die bislang eine Börse für viele kleine journalistische Projekte war, am Dienstag umgebaut. Seitdem sammelt er für das Krautreporter-Magazin. Auch Esser will sich vom Druck der Werbeindustrie befreien, der Online-Portale dazu bringt, Massenware zu liefern.
Davon gibt es genug. Also genau das ist unsere Idee, dem etwas hinzuzufügen, sodass es den großen, guten, traditionellen Magazinjournalismus auch im Internet geben kann.
Das Konzept aber unterscheidet sich teils massiv. Der Korrespondent hat die Bezahlschranke vor seinem kompletten Auftritt heruntergelassen und es damit geschafft. Esser aber setzt mit seinen 27 Gleichgesinnten auf maximale Reichweite. Die Inhalte sollen frei zugänglich sein.
Wir wollen eine Stimme sein, die gehört wird und die zum Konzert der Stimmen in der Öffentlichkeit beiträgt. Und deswegen ist unsere Bezahlschranke vor der Community statt vor den Inhalten.
Wer Geld gibt, ermöglicht damit ein Projekt, das auch andere lesen können. Das klingt mutig in einer Zeit, die von einer Kostenlos-Mentalität geprägt ist. Für die 60 Euro soll es dann aber auch nicht allein das gute Gefühl geben, ein spannendes Projekt ermöglicht zu haben und den Autoren ein Honorar von mindestens 2000 Euro im Monat, sondern auch Teil des Ganzen zu sein. Nur Mitglieder sollen die Beiträge kommentieren können, zu Lesungen geladen werden oder auch Bonusinhalte bekommen. Angedacht sind etwa E-Books oder auch Stadtführungen. Ob das wirklich reicht, um genug Abonnenten zu gewinnen? In spätestens 27 Tagen wird das klar sein. Solange läuft das Crowdfunding der Krautreporter noch.
Daniel Buß über das Projekt Krautreporter, das den Online-Journalismus auf eine neue Stufe hieven will. 15.000 Unterstützer werden gesucht im Augenblick. 4 Tage nach dem Start haben sich 3.606 angemeldet, darunter auch du, Martin.
Genau, und das ging ganz schnell und unkompliziert eigentlich. Hat ein paar Minuten gedauert. Anmelden, Kreditkartendaten hinterlegt, fertig.
Wunderbar. Welche Chancen die Krautreporter haben, darüber haben wir mit 2 unabhängigen Beobachtern gesprochen. Zum einen mit Christoph Kappes, Blogger und Medienunternehmer, zum anderen mit Lorenz Meyer, Professor für Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt.
Unsere erste Frage an ihn: Brauchen wir überhaupt mehr Qualitätsjournalismus in Deutschland?
Ich glaube, es kann nie genug Qualitätsjournalismus geben und es ist sicher so, dass es im Printbereich, auch im Rundfunkbereich sehr viele etablierte Formate gibt, aber im Online-Bereich gibt es immer noch Lücken und vor allen Dingen im Bereich des Magazinjournalismus. Wir haben sehr viele Nachrichtenformate, die auch erfolgreich sind, aber im Magazinjournalismus gibt es bislang zumindest doch große Defizite und insofern ist das also sehr dankenswert, dass sich jetzt Blogger und Journalisten zusammengetan haben, genau in diesem Bereich mit einem Startup.
Glauben Sie denn, dass so ein Startup tatsächlich einen Qualitätssprung dann auch liefern kann?
Das hängt jetzt sehr vom Einzelfall ab. Ich meine, hier sind viele renommierte Autoren und auch Nachwuchsautoren zusammengekommen und mit sehr unterschiedlichen Profilen. Das klingt erstmal gut. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, daraus ein Produkt aus einem Guss zu machen und nicht einfach nur ein weiteres Blogger-Netzwerk von mehr oder weniger individuellen Stimmen, die nebeneinander hersenden.
Herr Kappes, sehen Sie das genauso?
Ja, ich komme zum selben Ergebnis, aber ich würde das ein bisschen anders begründen. Aus meiner Sicht, und ich muss dazu sagen, dass ich mich ja selbst auch als durchaus Onliner verstehe, hat es der Journalismus im Online-Medium schwer, weil verschiedene Mechanismen im Grunde der Qualität entgegenwirken. Nicht? Wir haben immer das Reichweitenprinzip, was eben wegen der Echtzeitmessung immer dominanter wird. Wir haben als Werbefinanzierung, als ausschließliches Finanzierungsmodell im Online-Journalismus, das ist ja die Praxis, einen weiteren Mechanismus, der nicht ganz unproblematisch ist. Ich glaube, dass der Journalismus durch das Online-Medium eher unter Druck gerät, weil verschiedene Mechanismen dort wirken. Und ich finde gut, wenn sich dort etwas bewegt, weil es darum geht, auch Mechanismen zu entwickeln, die dem ein bisschen entgegenwirken.
In welche Richtung soll sich das denn entwickeln? Also was stellen Sie sich dann unter diesem Qualitätssprung vor konkret?
Naja, zunächst mal aus einer Nutzersicht heißt ja die Werbefreiheit eine Qualitätsverbesserung des Produktes, weil nichts mehr sich dazwischen schiebt, was Aufmerksamkeit beansprucht. Das ist ja eine Konkurrenz zwischen zwei Informationen, die Aufmerksamkeit beanspruchen. Und wenn die Werbung nicht mehr da ist, wird das Produkt besser. So einfach ist das zunächst aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass wenn die Dringlichkeit nicht mehr besteht, im Einzelfall erfolgreiche Reichweitenzahlen zu erreichen durch eine, wie soll ich sagen, mittelfristigere, stabilere Steuerung, dann wäre da auch was gewonnen.
Herr Lorenz Meyer, ich sehe schon, Sie zucken.
Ja, nein, ich stimme dem zu. Ich glaube, dass man das auch so begründen kann, jetzt nicht nur von der Sicht der Leser und der Nutzer, sondern auch aus der Sicht des sozusagen verlegerischen Blicks und der Autoren, die ja auch in den traditionellen werbefinanzierten Medien immer Diener zweier Herren sind, nämlich auf der einen Seite ihres Publikums und auf der anderen Seite der Werbekunden. Und da sind natürlich solche radikalen Modelle, die sich jetzt vollständig aufs Publikum stützen, wie im Printbereich die Taz, da im Vorteil, weil sie einfach eine größere Unabhängigkeit haben können.
Ich glaube auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass einfach die Notwendigkeit von Journalismus steigt, weil die Gesellschaft komplexer wird, die Themen immer schwieriger werden. Und wir haben auch den Effekt, dass Meinung immer billiger herzustellen ist als, sage ich mal, aufwendige Recherchen. Und aus dem Grunde braucht es ein Gegengewicht meines Erachtens auch zu einem Meinungsjournalismus, den die Leute natürlich auch brauchen, weil der ein bisschen Orientierung und Gewissheit gibt. Aber was nützt es, wenn man nur auf Meinungen sein Weltbild fußt?
Also Sie wünschen sich da, dass man bei Themen mehr in die Tiefe geht, die Themen über einen längeren Zeitraum behandelt, mehr Expertise entwickeln kann, oder sehe ich
genau
das jetzt falsch?
Das wären für mich Qualitätsmaßstäbe, aber auch, dass man, ich sag mal, Primäreindrücke vermittelt, also wie bei Reportagen, Betroffene zu Wort kommen lässt, ohne dass es allzu sehr inszeniert ist oder dramatisiert ist. Und das sind Dinge, die, glaube ich, sehr wichtig sind in einer Welt, in der auch alle Menschen immer mehr vor dem Monitor sitzen. Ja.
Aber glauben Sie nicht, dass Zeitungen zum Beispiel wie die Süddeutsche oder auch die Frankfurter Allgemeine das, was hier angeboten wird, auch schon längst bieten?
Aus meiner Sicht ist das schwer zu beurteilen, und da stimme ich Herrn Lorenz Meyer zu, weil das Konzept, was hier veröffentlicht wurde, darüber im Grunde nicht sagt, was genau der Inhalt sein soll, was genau die Formate sein sollen, was die Positionierung ist, die Leserschaft etc. Da kann man jetzt Vermutungen drüber anstellen über die Beteiligten, aber dafür müsste man wissen, nach welchen Kriterien das gesteuert wird.
Wir beobachten ja, dass die großen Qualitätstageszeitungen inzwischen sowas wie Wundertüten geworden sind, in denen es so gut wie alles gibt. Also es gibt die großen, die kleinen Formate, es gibt magazinige Geschichten und so weiter, und das ist eher so eine Art Overkill an Inhalten. Und was dabei so ein bisschen verloren geht, ist, wie soll man sagen, der Charakter oder das Profil. Und das ist natürlich hier, das hat einen großen Charme, ein kleineres Netzwerk von Autoren oder eine kleinere Redaktion, je nachdem, wie man das sieht. Und ich glaube, dass das erstmal eine große Chance ist.
Herr Kappes, Sie haben es eben schon gesagt, so ganz genau weiß man noch nicht, was für Inhalte da kommen werden. Wie schätzen Sie denn dementsprechend ein, wie die Marktaussichten hier für Krautreporter im deutschen Medienmarkt aussehen?
Naja, wenn man das Ganze mal als wirtschaftliches Unternehmen sieht, dann wäre die erste Frage, ob sie neue Märkte erschließen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht weiß, ob dafür zusätzliches Geld in den Markt kommt. Was ich aber schon glaube, ist, dass solche neuen Formen den alten Anbietern Marktanteile abnehmen können, weil sie eine deutlich höhere Kundenbindung erzeugen können, durch das Gefühl, dabei zu sein, durch partizipative Effekte, seien sie nun echt oder vorgetäuscht. Aber da besteht ein erhebliches Potenzial von solchen modernen Geschäftsmodellen, was den klassischen Online-Publikationen Schwierigkeiten machen kann.
Wir sprechen hier bei Breitband über das Projekt Krautreporter mit Christoph Kappes und mit Lorenz Meyer. Herr Meyer, Ziel sind 15.000 Abonnenten. Je 60 Euro müssen die jeweils geben. Insgesamt 900.000 Euro sollen eingesammelt werden. Was kann man denn mit 900.000 Euro heutzutage überhaupt finanzieren? Das ist ja erstmal nicht so eine große Summe, oder?
Genau, wenn man das vergleicht mit anderen journalistischen Crowdfunding-Projekten in Deutschland, dann klingt das erstmal nach sehr viel Geld. Wenn man das vergleicht mit dem Etat auch nur einer kleinen oder mittleren Lokal- oder Regionalzeitung, dann ist das sehr wenig Geld. Und ich finde, was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass eben Online-Journalismus insofern eine Zukunft hat, weil er einfach vom Business her gesehen sehr schlank sein kann. Und das ist jetzt natürlich nicht so gedacht, dass diese Leute, die dort regelmäßig schreiben werden, eben ausschließlich dafür arbeiten. Sie bekommen relativ wenig Geld, wenn man das jetzt als ein Monatsgehalt sieht. Aber es ist ja auch nicht so gedacht, dass sie exklusiv für diese Plattform schreiben. Und ich finde das eben sehr spannend, dann tatsächlich auch, und ich hoffe da auf eine gewisse Transparenz des Projektes, wenn es zustande kommen sollte, dann zu sehen, wie die Kostenstruktur bei so einem größeren online-journalistischen Startup aussieht.
Trotzdem sind Krautreporter, das ist ja nicht das einzige Journalismus-Startup, was es derzeit in Deutschland gibt. Es scheint eine ganze Reihe zu geben, die sich da gerade versuchen. Was steckt denn dahinter? Ist das so eine notgedrungene Bereitschaft zum Risiko in einer Branche, die gerade den Bach runtergeht? Oder geht es hier so um freie Journalisten, die einfach neue Finanzquellen suchen?
Also ich sehe einen gewissen Innovationsstau in der Online-Branche, in der Online-Medienbranche, weil man zwar immer schön Relaunches macht und auch man kann das sogar Club nennen, kleine Community und soziale Funktionen angeflanscht hat über die letzten 7 Jahre. Aber wenn es um solche Themen wie Aggregation geht oder tiefere Nutzerbindung, steht das alles im Grunde still aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, dass viele Journalisten da auch für sich eine Chance drin sehen.
Ich beobachte das bei unseren Studenten, dass die Bereitschaft, einfach da ins Risiko zu gehen, zunimmt. Also viele von denen, die jetzt abschließen, im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahrgängen, trauen sich tatsächlich, was zu gründen oder was auszuprobieren. Das sind also zum großen Teil Projekte im hyperlokalen Bereich. Da sind auch mal Agenturgründungen dabei und so weiter. Aber was sich da, glaube ich, niederschlägt, ist einfach auch die Erfahrung aus der Praxis und aus den Gesprächen, die unsere Studenten auch schon mitbringen, dass Onliner in den traditionellen Medienhäusern einfach großen Hemmnissen ausgesetzt sind. Und das Gefühl entsteht auf diese Weise, dass man besser daran tut, einfach die Sache mal selbst in die Hand zu nehmen und auszuprobieren und einfach für eine Zeit zu gucken, was geht.
Das klang jetzt schon in Ihren beiden Antworten oder in beiden Kommentaren von Ihnen so ein bisschen durch, dass Sie den Eindruck haben, der Online-Journalismus in Deutschland ist ein bisschen verschlafen. Sie haben eben gesagt, es wundert Sie, dass da nicht schon mehr passiert ist in Deutschland. Woran liegt denn das eigentlich?
Aus meiner Sicht haben wir zunächst mal das Phänomen, dass alle Online-Startups haben, dass im deutschen Markt relativ wenig Geld ist und Kapitalanbieter für etwas, was rein national ist, eigentlich wenig Interesse zeigen. Das ist natürlich immer das Problem eines, ich sag mal, einsprachigen Produktes mit einem kleineren Markt.
Die Blogkultur, die ja so auf der Schwelle zwischen Amateur-Publishing und professionellem Publishing steht, ist in Deutschland relativ unentwickelt und einfach numerisch auch klein. Und das ist natürlich auch schwierig, da dann tatsächlich Potenzial, also auch Leute zu rekrutieren. Und die Frage ist zum Beispiel, ob die deutsche Blogosphäre mehrere Krautreporter-Projekte überhaupt hergibt.
Sagt Professor Lorenz Meyer von der Hochschule Darmstadt. Mit ihm und mit dem Medienunternehmer Christoph Kappes haben wir das Journalismusprojekt Krautreporter diskutiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Und damit zu Morris and the East Coast. Die Band kommt aus Providence, der selbsternannten Creative Capital der USA, also der Hauptstadt der Kreativen. Ihrer eher traditionellen Musik hört man das nicht unbedingt an. Hier ihr Song Take Me Corazon.
My pill.
Take me Corazon, würde ich sagen. Morris and the East Coast sagen Take me Corazon. Wo man diesen Song im Netz finden kann, ist übrigens nachzulesen auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de. Und da finden sich auch alle anderen Themen dieser und der vergangenen Sendung.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Vera Linz. Erstes Thema: Netzneutralität. Gerade die USA, die als Vorreiter für dieses Prinzip galten, wollen Netzneutralität nun abschaffen.
Das hat am Donnerstag die amerikanische Regulierungsbehörde FCC vorgeschlagen. Zwar heißt es nach wie vor, es gibt nur ein Internet, kein schnelles, kein langsames, sondern nur eines. Aber der Vorschlag der FCC sieht Ausnahmeregelungen vor. Und zwar dann, wenn es, Zitat, wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Dann dürfen Anbieter von Inhalten im Netz bevorzugt behandelt werden, wenn sie an die Provider dafür dann auch extra Geld bezahlen. Zum Beispiel könnte dies Mobilfunkdaten betreffen, wie aus dem Papier hervorgeht. Kritiker sehen natürlich das Prinzip der Netzneutralität, also der Gleichbehandlung aller Daten, gefährdet und damit auch das offene und freie Netz bedroht. Mit anderen Worten, es droht ein Zweiklassennetz. Und nun wird protestiert gegen diese Pläne. Das geschieht schon länger, weil sie schon länger bekannt sind. 140 US-Firmen wie Google, Facebook, Amazon und so weiter haben sich zum Beispiel schon gegen diese Datenüberholspur ausgesprochen. Aber es gibt noch mehr Protest. Und der sollte zumindest, was die Befürworter der Netzneutralität betrifft, auch hier in Europa stattfinden. Denn die FCC-Pläne können nicht nur Vorbild sein für eine EU-Gesetzgebung, sondern europäische Daten und Dienste laufen ja auch über die USA und werden damit also direkt betroffen. So, es gibt jetzt 60 Tage Einspruchsfrist, da kann man seinen Unmut äußern. Übrigens auch Privatbürger können dies tun und den Link gibt es auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Zweiklassennetz ist ein ganz gutes Stichwort, denn an einer Zweiklassenpolitik scheint auch dem Bundesinnenministerium gelegen zu sein. Das wollte die Veröffentlichung eines Aktenvermerks verhindern und wurde nun vom Gericht eines Besseren belehrt. Was ist daran so brisant?
Ja, also geklagt hatte die Open Knowledge Foundation Deutschland. Die betreibt die Plattform Frag den Staat. Und auf dieser Plattform geht es ja genau darum, Transparenz zu schaffen darüber, was der Staat tut. Und gestritten hatte man sich um die Frage, ob ein bestimmter Aktenvermerk veröffentlicht werden dürfe oder nicht. Und das Innenministerium hatte sich dagegen verwehrt, weil man meinte, das Dokument sei nur zur internen Unterrichtung gedacht, aber kein amtliches Werk im Sinne des Urheberrechts. Und die Tatsache, eine politisch unangenehme Veröffentlichung im Namen des Urheberrechts untersagen zu wollen, das wollten die Open-Data-Aktivisten nicht hinnehmen. Und darin liegt eben auch die Brisanz, dass man also Dinge unter dem Stichwort Urheberrecht muss geschützt werden, eben nicht veröffentlichen will. Die Open Knowledge Foundation hat Recht bekommen vom Landgericht Berlin. Allerdings ist das Ganze noch nicht ausgestanden, denn Fragt den Staat möchte auch, dass die Bürger das Recht erhalten, sich aus Volltextdokumenten zu informieren, für die dann möglicherweise auch wieder gesagt wird, nee, das dürfen sie nicht, weil hier das Urheberrecht verletzt werden könnte. Und dafür will man zur Not auch weiter vor Gericht streiten.
Drittes Thema, 3 Wochen noch, dann ist es 1 Jahr her, dass der Guardian die ersten Snowden-Leaks veröffentlicht hat. Und die spannende Frage lautet, was hat sich eigentlich seitdem verändert, abgesehen von den andauernden Debatten über die NSA-Enthüllungen?
Es hat sich tatsächlich etwas verändert, positiverweise. Laut einer Statistik aus Kanada hat sich der verschlüsselte Datenverkehr im Internet im vergangenen Jahr weltweit mehr als verdoppelt und in Europa sogar verdreifacht. Also das ist schon enorm. Man sieht, es bewegt sich doch etwas. Und Vorreiter bei der Verschlüsselung ihrer Dienste waren Google, Yahoo oder auch Facebook. Und genau diese Unternehmen wurden jetzt auch von US-Bürgerrechtlern gelobt, nämlich, dass sie nach eigenen Angaben ihre Kunden vor Zugriffen der US-Regierung besser schützen würden als je zuvor. Da gibt es verschiedene Bewertungskategorien, zum Beispiel kämpft für Nutzerrechte im US-Kongress oder informiert Nutzer über Anfragen der Regierung. Und eine maximale Punktzahl in den insgesamt 6 Kriterien haben zum Beispiel Dropbox, Facebook und Google erreicht. Also das ist also durchaus enorm. Andererseits muss man hier fairerweise noch hinzufügen, soll es nach Berichten des Senders Al Jazeera eine doch deutlich engere Zusammenarbeit zwischen Google und der NSA gegeben haben als bereits bekannt. Dies erschloss sich zumindest aus veröffentlichten E-Mail-Briefwechseln zwischen der Google und der NSA-Führung.
Um Google wird es gleich noch einmal gehen. Vielen Dank erstmal, Vera, für diese Medien und Meinungen. Alle Links auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Awanda heißt dieser Titel der kanadischen Indie-Pop-Band mit dem schönen Namen The Raspberry Heaven, Himbeerhimmel, veröffentlicht auf einer hübschen Kassette beim slowakischen Kassettenlabel Z-Tapes. Gibt's aber auch als Download.
Try to be fair this time. I won't let you down the wrong road. I can't be nice all the time. Well, there's a point where the soul and mind will draw a line. Bring heaven like a door frame, but this time he's too late. Buried beneath the basement lies his name. Lies his name. Times where your heart will lose the way. Gotta make time before the levee breaks. 'Cause when you are young and in love, there's blood on the ground, and it is trailing far behind me. I've lost some friends on the way, so I put that life behind me, yeah. Well, us kids grow up quick. There are 1,000 ghosts behind me. The wolves are taking me back into the great wide weeping ocean. And he said, son, well, there are times where your heart will lose the way. You gotta make time before the levee breaks. 'Cause when you are young and in love,
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Google vom letzten Dienstag ist in dieser Woche von vielen gefeiert worden als ein Urteil, das den übermächtigen Konzern endlich in die Schranken weise, als ein Fortschritt in der Rechtsdurchsetzung im Netz, als Verbesserung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre im Internet. Worum ging's?
Am 13. Mai hatte der Europäische Gerichtshof, der EuGH, entschieden, dass Personen sich an die Betreiber von Suchmaschinen wenden können und unter bestimmten Voraussetzungen einfordern dürfen, dass bestimmte zu ihrem Namen auftauchende Suchergebnisse aus der Trefferliste entfernt werden müssen.
Ausgangssituation war die folgende: Ein Spanier hatte gegen Google geklagt, weil bei der Eingabe seines Namens immer noch die Bekanntgabe einer Zwangsversteigerung seines Hauses aus dem Jahr 1998 auftauchte.
Ein Artikel dazu war damals in einer spanischen Zeitung erschienen und ist seitdem in ihrem Online-Archiv auffindbar. Dementsprechend wird er nach wie vor von Suchmaschinen verknüpft und rückt den Mann 1,5 Jahrzehnte später immer noch in ein schlechtes Licht. Seine damalige Verschuldung lastet also quasi heute noch auf ihm.
Und das soll sich jetzt ändern, und zwar nicht nur für den Spanier. Wie und ob das Ganze wirklich ein Fortschritt in Sachen Recht auf Vergessen ist, das besprechen wir jetzt mit dem Düsseldorfer Strafverteidiger und Herausgeber des Lawblogs Udo Vetter. Guten Tag, Herr Vetter.
Schönen guten Tag.
Können Sie uns erst einmal erklären, was Google und dementsprechend auch anderen Suchmaschinen jetzt blüht, wenn personenrelevante Daten, wie im Falle des Spaniers, offensichtlich zu Unrecht verlinkt werden und dagegen dann eben Einspruch erhoben wird?
Also wir erleben genau das, was zu befürchten war. Google hat ja mittlerweile eingeräumt gegenüber den Medien in ganz Europa, dass eine Flut von Löschungsbegehren, also Anträgen, auf sie niederprasselt und sie überhaupt noch kein richtiges Konzept haben, wie man damit umgehen will. Aber es wird, und das ist jetzt schon absehbar ganz deutlich, eine riesige Masse von Löschverlangen geben. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, sind die alle so berechtigt und nachvollziehbar wie das von Ihnen eingangs geschilderte Beispiel?
Wie weit gilt denn das Urteil des Europäischen Gerichtshofs? Gilt das nur für Unternehmen mit Sitz in Europa oder sind andere Suchmaschinen davon auch betroffen?
Nein, das Urteil ist eindeutig. Das Urteil sagt ganz klipp und klar, wer in Deutschland oder in der EU Internetangebote herausgibt, also Google und alle anderen, auch mit Sitz in den USA zum Beispiel, die müssen derartige Löschungsanfragen bearbeiten. Und wenn das berechtigt ist, das Anliegen, die Informationen auch aus ihren Indizes entfernen.
Wer ist denn berechtigt? Also wer kann eine Streichung aus den Suchmaschinen beantragen? Auf welche Art persönlicher Daten bezieht sich dieses Urteil?
Ja, das werden wir erst in absehbarer Zeit erfahren natürlich. Das Urteil ist erst wenige Tage alt. Es war juristisch gesehen ein ganz klarer Knaller. Damit hat keiner gerechnet, dass das so weit gehen würde. Aber es regelt natürlich nur die Eckpunkte des Verfahrens, nämlich dass man einen Antrag stellen kann, dass die privaten Daten besonders geschützt sind und dass man eben die entsprechenden Möglichkeiten hat, sich nun dagegen zu wehren. Wie weit das geht und wie weit konkret das ausgestaltet wird, wird sich jetzt erst anhand der ersten Fälle und in den nächsten Jahren zeigen, denn zuständig sind ja dann wiederum die nationalen Gerichte, also zum Beispiel bei uns die Zivilgerichte. Bis die dann mal Präzedenzurteile gefällt haben, die rechtskräftig sind, dauert es erfahrungsgemäß mindestens 3 oder 4 Jahre.
Lassen uns das trotzdem noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Also diese Situation im speziellen Fall des klagenden Spaniers ist ja so ein bisschen merkwürdig. Die ursprüngliche Veröffentlichung über die Zwangsversteigerung seines Hauses in der Zeitung, die war ja rechtens und dieser Artikel bleibt auch weiterhin online abrufbar. Hier war eine Klage erfolglos. Aber warum gilt das dann nicht auch für die Suchmaschine? Ist das nicht eine Art von Zensur?
Also das ist ja das große Bedenken, das man jetzt haben muss. Nach den Berichten, die ich gerade vorhin erwähnt habe, die ganz schnell jetzt reintröpfeln, ist es ja so, dass jetzt genau die Leute das Löschen verlangen, die sozusagen ihren Lebenslauf kaschieren wollen. Also die BBC berichtet zum Beispiel von verurteilten Kinderschändern, die das gelöscht haben wollen. Es gibt wohl sehr viele Steuerbetrüger, die schon Anträge gestellt haben. Und das führt natürlich dazu, wenn das wirklich konsequent umgesetzt werden muss, dass die Suchfunktion des Internets natürlich eingeschränkt wird, weil man dann künftig davon ausgehen muss, dass man vielleicht nur geschönte Beiträge, also zum Beispiel auch geschönte Lebensläufe von Politikern zu lesen bekommt. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben ja bisher immer gesagt, das Internet vergisst nicht. Das heißt, es ist ein dankbares Archiv, nicht nur für den Bürger, sondern auch für Sie Journalisten. Jetzt ist es so, das Internet bekommt Wissenslöcher sozusagen und möglicherweise werden künftig dann Journalisten gerade auch wieder direkt in die Archive einsteigen müssen und können sich nicht mehr der komfortablen Suche via Google bedienen.
Auf die Wissenslöcher, wo kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf diese These, dass Internet vergisst, nicht zu sprechen bekommen. Das wird ja immer gesagt, im Moment in der Medienberichterstattung, dass es nun eben ein Recht auf Vergessen gibt. Aber das ist ja nicht wirklich ein Recht auf Vergessen, sondern es ist eigentlich mit diesem Urteil jetzt nur ein Recht auf Nichtverlinkung, also auf Nicht-Auffindbar-Machen verbunden. Oder die Inhalte werden ja gesperrt statt gelöscht. Wie beurteilen Sie denn das?
Also das Ganze erinnert natürlich fatal an wirklich, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Zensur. Die wird dann staatlich letztendlich durch die Gerichte ausgeübt, die dann halt die entsprechenden Löschanfragen auf ihre Rechtmäßigkeit untersuchen müssen. Und das ist natürlich immer bedenklich, wenn der Staat oder auch Google künftig selber sozusagen als Vorzensor, weil die eben die Anträge bearbeiten müssen, über Inhalte im Netz entscheidet. Grundsätzlich gilt ja auch im normalen Leben das Prinzip der Meinungsfreiheit. Da kann ich sagen, was ich will. Und auch auf Google wird natürlich etwas gesagt. Und die ganze Problematik spitzt sich halt auch einfach dadurch zu, dass wir unser digitales Leben und die Wissensbeschaffung mittlerweile auf diese Suchmaschinen ausgerichtet haben. Insofern werden wir es hier mit staatlichen Eingriffen zu tun haben. Und ich habe auch schon gehört, dass man zum Beispiel aus Ländern wie Russland oder der Türkei quasi sagt, naja gut, wenn die Europäer mit ihrem freiheitlichen Grundverständnis schon so weit gehen, dann können wir das auch machen. Also die Kritik, die wir auch an anderen Ländern üben, wie zum Beispiel Russland und der Türkei, die wird natürlich etwas blasser und etwas weniger glaubwürdig.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass eine ganze Reihe von Löschanträgen jetzt schon gestellt werden. Was hat denn das darüber hinaus, das Urteil, noch für Folgen? Was glauben Sie denn, werden wir in Zukunft, wenn wir uns selbst oder andere googeln, nicht mehr dasselbe sehen wie heute? Oder wird das nicht so ein gravierender Eingriff?
Also die Masse der Anfragen, die jetzt wohl schon Google zu heftigen Reaktionen zwingt, nämlich dahingehend, dass man sagt, wir können das alles gar nicht so schnell bearbeiten, wir müssen erst mal gucken, wie das klappt, spricht dafür, dass auch Otto Normalverbraucher künftig, wenn er etwas Unliebsames über sich im Netz entdeckt, hier Anträge stellen wird. Das soll ja ganz einfach per E-Mail oder per Webformular möglich sein. Und das bedeutet halt auch, dass hier die Gefahr immer mehr steigt, dass Informationen, die eigentlich die Öffentlichkeit braucht, um sich ein Bild über die heutige Welt zu machen, verschwinden. Denken Sie zum Beispiel an einen Kommunalpolitiker, der war 8 Jahre im Stadtrat und hat dort Korruption betrieben. Das wurde auch in Zeitungsartikeln niedergelegt, die sich entsprechend bei Google finden. Dann hat er 10 Jahre Pause gemacht, ja, hat sich ins Privatleben zurückgezogen und will jetzt wieder Politiker werden. Da stellt sich doch auf der einen Seite die Frage, natürlich liegt das alles 10 Jahre zurück, aber darf sich so jemand dann wieder um ein neues Amt bewerben, ohne dass man bei Google die ja vorhandenen Artikel über ihn von seiner früheren korrupten Tätigkeit auffindet. Das wird riesige Probleme geben und wie ich schon sagte, das Netz kann wissensmäßig viel löchriger werden.
Aber da wird man doch im Einzelfall wahrscheinlich nochmal nachschauen müssen, ob das dann wirklich ein berechtigtes Anliegen ist, oder?
Ja, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs weist ja gerade die Besonderheit auf, dass der Bürger nicht unbedingt ein berechtigtes Interesse braucht. Bisher war es in Deutschland auch so, dass man die Löschung von rechtswidrigen Daten verlangen kann, wenn diese falsch sind. Das bedeutet also, solange im Netz etwas Richtiges über mich stand, zum Beispiel, dass ich wegen Steuerhinterziehung verurteilt bin, was ich nicht bin, aber das ist eben so, wenn ich so verurteilt worden bin, dann kann ich nicht bei Google oder woanders verlangen, dass die nicht darüber berichten. Jetzt geht es nicht mehr darum, ob diese Informationen falsch sind, sondern es geht darum, ob diese Informationen denjenigen, über den geschrieben wurde, stören. Und das bedeutet, es werden halt auch wahre Tatsachen aus dem Netz verschwinden.
Es gibt Befürchtungen auf der einen Seite, dass das ja eine Art von Zensur ist oder der Anfang einer Zensur. Gleichzeitig gibt es aber auch Jubel, dass hier einem globalen Unternehmen wie Google die Schranken gewiesen werden. Ist das letztendlich ein Sieg der Politik über Unternehmensinteressen?
Ich weiß noch nicht, ob es ein Sieg der Politik ist. Es kann auch ein Pyrrhus-Sieg für den Bürger sein. Denn ich bin mir sicher, dass die Ersten, die derartige Löschungsanträge stellen werden, in Massen Politiker sein werden, Banker, ja, die vielleicht eine Anschlussverwendung suchen, nachdem sie Milliarden verschleudert haben und Ähnliches. Also auch was den öffentlichen Sektor das betrifft, ist eben die Frage, wie weit will man den Schutz der Privatsphäre und den Schutz persönlicher Daten über das öffentliche Interesse stellen. Aber Ihre Frage war ja, und die will ich auch gerne beantworten, Google hat natürlich eine gewisse Mitverantwortung. Google hat eine enorme Marktmacht auf sich vereint. 90% der Suchanfragen laufen über dieses Unternehmen. Das ist quasi eine Monopolstellung. Und Google hat, das weiß ich auch aus meiner Erfahrung als Anwalt, sich in den letzten Jahren durch eine, ich sag's mal ganz offen, reichlich arrogante Art und Weise verhalten, in dem das Unternehmen halt auch mit durchaus berechtigten Suchanfragen sehr abweisend und kalt umgegangen worden ist.
Spielt dieser Eindruck auch in dieses Urteil mit rein? Also welches Bild von Google hat denn das EuGH?
Also ich glaube, der Europäische Gerichtshof ist unabhängig von der Politik. Ich will das für unser Justizsystem hoffen. Aber natürlich spricht aus dem Urteil eine große Skepsis darüber, wie das Netz heute aussieht und wie es besser aussehen könnte. Ich persönlich teile die Rigidität dieser Entscheidung nicht. Sie ist zwar in den Grundgedanken richtig, aber sie erscheint mir persönlich viel zu weit zu gehen. Und ich will nicht von politischer Gefälligkeit sprechen. Ich glaube aber, dass man am Europäischen Gerichtshof die Dimension dieses Urteils, die sie für unser alltägliches Leben haben könnte, deutlich unterschätzt.
Mit Udo Vetter sprachen wir über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Google. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Der Songtitel Acid House ist etwas irreführend, denn Good Throb aus London machen schlicht Punkmusik. Fuck Off, so der Name des dazugehörigen Albums, der passt da schon besser. Und das gibt's auf Vinyl und CD, aber auch über Bandcamp zum freien Download.
Netzkultur.
Wer an Märchen denkt, der hat nicht unbedingt die Zukunft der Technik im Kopf. Eine Inszenierung am Berliner Hebbeltheater versucht aber genau diesen Spagat, den gesellschaftlichen Umgang mit Drohnen, nämlich über eine Art Märchen zu erkunden.
Drohnenmärchen heißt das Ganze dann auch, eine Performance, in der das Kollektiv Invisible Playground das Publikum anregen will, über das Zusammenleben mit Drohnen zu fantasieren. Miriam Sanderbart war beim Premierenabend mit für uns dabei.
Es war einmal eine Drohne. Es war die erste Drohne überhaupt, daher war sie sehr einsam und wünschte sich einen Gefährten. Da hörte sie von einem neuen Gerät, dem Menschfreund.
Diese Stimme gehört der virtuellen Spielleiterin, die das Geschehen im Theatersaal aus dem Off dirigiert. Das Publikum hat sich vorab verpflichtet, ihren Anweisungen strikt zu folgen. Das Berliner Kollektiv Invisible Playground lädt zum interaktiven Spiel zwischen Publikum, Orchester und Flugmaschine. Zu einem Märchen über die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Hier der Drohne.
Es war einmal eine geniale Welt, in der Nullen und Einsen versuchten, sich etwas aufzubauen.
Zwei Parrot AR-Drohnen kreisen über dem Publikum. Sie unterhalten sich und beginnen, Personen zu orten. Diese werden als farblich markierte Punkte in einem Schwarm auf eine Leinwand projiziert. Das Publikum des Berliner Hebbeltheaters wird selbst Teil der Spielhandlung. Eine fiktive Reise in den unerforschten Weltraum beginnt. Wie ist es wohl, eine Drohne zu sein?
Wir möchten Sie nun weiter auf spielerische Art mit Drohnen vertraut machen. Das System wird nun Ihr Körpergedächtnis umprogrammieren. Für einen Moment werden Sie selbst zu Drohnen.
Die rund 70 Zuschauer tragen blaue Schutzanzüge und agieren nun selbst als Flugroboter. Transportdrohnen und Baudrohnen mit verschiedenen Aufgaben, ferngesteuert durch die Computerstimme der Spielleitung und markiert durch farbige Aufkleber.
Team 1 hat 102 Punkte.
Fremdsteuerung könnte eines der Themen des Abends sein. Aber ist das im Diskurs über Drohnen zentral? Was ist mit den Überwachungsängsten, mit ferngesteuerten Tötungsaktionen, mit programmierter Kriegsführung am Joystick? Und was wird sich ändern, wenn Amazon seine Pakete künftig durch Drohnen verschickt? Sicher nicht, dass wir Mitleid mit der Drohne haben, weil wir uns in sie einfühlen. Diese Fragen wurden nicht gestellt. Drohnen blieben Requisiten.
Ja, die waren schon eher ein Gimmick und das fand ich auch schade. Für mich hat das Spiel an sich jetzt auch nicht viel mit Drohnen unbedingt zu tun gehabt.
Ich dachte tatsächlich, dass es so sein soll, dass man der Drohne etwas näher kommt. Dass man sich vorstellen kann, irgendwie zu interagieren oder zu kooperieren. Das ist jetzt für mich nicht so richtig aufgegangen.
Die Macher Invisible Playground sind 6 Künstler, Designer und Wissenschaftler. Ihre Spezialität? Die Entwicklung von ortsspezifischen transmedialen Spielen. Im Drohnenmärchen orientierte sich das Künstlerkollektiv an Stanislaw Lems Sammlung Robotermärchen und verwischt hier die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Dabei mischt es Spielprinzipien mit Medienkunst und Live-Konzert. Und das war es dann aber auch vor allem. Ein Rollenspiel, das altbekannten Mustern folgte.
Für mich war es eher so ein Fantasy-Stück. Also es hat keine Perspektive umgedreht oder so. Also es war von Anfang an irgendwie nicht mehr Ritter und Pferde, sondern Menschen und Drohnen. Die Drohne hatte eigentlich immer die untergeordnete Rolle. Man ist eigentlich nicht so richtig in Kontakt gekommen, finde ich.
Gepackt haben die Macher die Zuschauer dann aber doch. Mit der Überwachungssimulation am Beginn.
So spielerisch das heute Abend war, so unheimlich war es dann natürlich auch, dass man auf dem großen Projektionsschirm sich selbst sehen konnte, aber in der Masse dann auch nicht so richtig erkennen. Und man fühlte sich schon gründlich überwacht, aber dann auch irgendwie so spielerisch angeleitet, dass man vielleicht den Kontext so ein bisschen vergessen hat. Und das war ja vielleicht auch der Sinn der Sache, dass man die Drohnen dann eben als niedliche kleine fliegende Tierchen mal sieht und nicht als das Überwachungsgerät.
Doch auch hier hätte die Geschichte anders erzählt werden können. Wer überwacht wen? Was sind Motive? Wer wird nach welchem Kriterium ausgewählt? Und kann man den Drohnen davonlaufen?
Verhalte dich so, wie wir dir es sagen, wie ein Roboter, wie eine Drohne.
Damit das System funktioniert, das Spiel funktioniert.
Oder sind wir alle zu paranoid und die Drohne ist eben doch nur ein hilfreiches Werkzeug oder ein kostspieliges, vergnügliches Hobby? Ein kritischer Diskurs über die Möglichkeiten der Drohne geht in den Strukturen des Spieltheaters verloren.
Ich finde es vor allem erstmal spannend. Also ich glaube, es ist wie mit jeder technischen Entwicklung. Die bringt Vorteile viele und aber auch irgendwelche Nachteile. Man muss sie halt gut einsetzen und bewusst damit umgehen. Und aber ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwie versteht, wie das funktioniert und was es eigentlich ist.
Ein Ende mit Relativierung und Indifferenz. Drohnen sind also vor allem im Kulturbetrieb etwas Neues, das viele noch nicht greifen können. Insofern entspricht hier das Spiel mit Drohne seinem Namen. Es bleibt ein Fantasiemärchen.
Und wenn sie nicht gestorben sind?
Na, dann wird es am Ende ja doch nochmal richtig märchenhaft hier.
Ich habe ja neulich überlegt, mir so eine Drohne zu holen. Also so eine Hubschrauberdrohne. Dachte, mit so einer kleinen Kamera kann man interessante Sachen machen.
Martin, du machst bei allem mit, oder? Krautreporter, Drohnen, alles.
Ja, und die Begeisterung hält dann leider immer nicht so lange an.
Bei Krautreporter hoffen wir das ja doch.
Genau, also immerhin, ich meine, seit wir vor einer halben Stunde hier über Krautreporter gesprochen haben, sind es immerhin jetzt inzwischen schon 3.620 Unterstützer, 14 mehr als vorhin.
Vor einer halben Stunde?
Ja.
14 mehr macht pro Stunde 28. Reicht das? Wie viel brauchen Sie pro Tag?
500 brauchen Sie pro Tag, sagen Sie, damit Sie dann in 27 Tagen Ihre 15.000 Unterstützer haben.
Ja, jetzt müssen wir rechnen. 28. Ja.
Ich glaube, es müssen doch noch mehr werden, sonst schaffen die das nicht.
Vor allen Dingen tagsüber.
Stimmt, nachts schlafen alle, da geht es wahrscheinlich nicht so voran.
Ja, aber vielleicht ist ja unsere Sendung ein ganz guter Anreiz und eine gute Initiative, dabei mitzumachen. Ich überlege mir das nochmal.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, zu gucken, was dabei rauskommt. Also ob das möglich ist, Journalismus auf so eine Art und Weise zu finanzieren.
Und ob dabei auch was anderes rauskommt.
Letztendlich, ja. Ob dann wirklich andere, neue, interessante Geschichten rauskommen.
Zu hoffen wäre das auf jeden Fall. Das war Breitband, heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Und vor der Deutschlandrundfahrt nochmal mit Musik. Und zwar richtiger 80er-Jahre-Retro-Sound. Huha, mit einem schwierigen Titel. Versuchen wir, ob ich es hinbekomme. Cutiest, Petudiest, Gluteus. Es wird zum Mitmachen beim Retro-Yoga aufgerufen. Sie dürfen aber auch Aerobic machen. Tschüss.
Tschüss.
It's emotion that runs with T-1000. Now do it to the left.